gut, dass die Technik uns immer noch erinnert. So. Okay. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Situationen in unserem Leben, und ich hoffe, Sie kennen diese Situationen auch, da wird man geradezu gepackt von einem Gefühl der Dankbarkeit. Mir ging das gestern so, ich hatte noch hier in diesen Räumen zu arbeiten, habe mich manchmal ganz still in diesen Saal gesetzt, war keiner drin, es war alles leer und ruhig. Und da muss ich so dran denken, wie viel hat Gott uns doch in den letzten Monaten geschenkt? Vor einem Jahr waren wir noch gar nicht in diesen Räumen. Weder die Gemeinde noch die Akademie. Wir durften Räume finden. Gott hat geschenkt, dass der Umbau möglich war, dass wir die Größe dieser Räume auch auf das Maß bekommen konnten, was wir brauchten. Wir haben die Stühle, auf denen sie sitzen, quasi von der Stadt Hannover geschenkt bekommen, weil einer der wichtigsten Konzertsäle in Hannover neu bestuhlt worden war. Gott hat immer wieder Menschen hinzugefügt zu unserer Gemeinde. Die Akademie befindet sich schon im zweiten hannoverschen Semester. Ich denke, so können wir in diesem Jahr mit besonderer Dankbarkeit Pfingsten feiern, den Geburtstag der Gemeinde. Das wurde mir gestern nochmal so deutlich, wie viel hat Gott uns geschenkt und wie dankbar können wir sein. Und damals am ersten Pfingsten, Sie wissen, da passierte jene Initialzündung, jener Startschuss, der dann bewirkte, dass bis heute die Gemeinde Jesu Christi lebt und sich sammelt. Und wir dürfen ein Teil dieser Bewegung sein. Das ist wirklich Grund zur Freude. Damals in Jerusalem, am ersten Pfingsttag, da waren die Straßen vollgestopft mit Pilgern aus aller Welt. Das Pfingstfest war ja eigentlich ein altes jüdisches Fest zum Abschluss der Getreideernte. Es brachte sie alle in die Stadt des Tempels. Es dürften mehrere hunderttausend, wohlgemerkt, aus aller Herren Länder gewesen sein, die sich dort durch die Straßen drängten. Und plötzlich geschah es. Die größte Aufmerksamkeit in dem Trubel löste ein Ereignis aus, das von den Veranstaltern so gar nicht geplant gewesen war. 12 Männer aus dem Norden Israels fangen plötzlich an, in Fremdsprachen zu reden, die sie eigentlich gar nicht kennen, die sie nie gelernt haben. Manche werden vielleicht gesagt haben, die können nicht mal ihre eigene Sprache richtig sauber auf höchstem Level sprechen und jetzt reden sie in den Fremdsprachen, die wir aus unseren Heimatländern kennen. Das internationale Publikum horcht auf, Juden aus aller Herren Länder. Und in die gesteigerte Aufmerksamkeit hinein hält dann der Apostel Petrus eine erste bewegende öffentliche Predigt. Und er sagt den Menschen dort, er wird aramäisch gesprochen haben, er sagt den Menschen dort, es gibt einen heiligen Gott. Die meisten von euch glauben, dass es den gibt, aber ihr habt keinen persönlichen Kontakt zu diesem Gott, weil ihr euch auf eure Tradition verlasst. Weil ihr meint, es sei schon alles irgendwie geregelt mit diesem Gott. Aber Gott will nicht eure Tradition, sondern er will euer Herz. Und wenn sich an eurer Situation nichts ändert, dann seid ihr verloren. Es gibt nur einen, der euch retten kann. Der lebendige Gott hat euch die Brücke gebaut. Jesus Christus, sein eingeborener Sohn. Und der Beweis dafür, dass Jesus wirklich der von Gott gesandte Retter ist, der wurde am Auferstehungstag erbracht. Die Auferstehung liegt noch mal gerade 50 Tage zurück, noch keine 2 Monate liegt die Auferstehung zurück zu diesem Zeitpunkt. Und Petrus sagt das dann sehr deutlich, das Grab unseres Stammvaters David könnt ihr besichtigen. Dahin kann man eine Wallfahrt machen. Aber das Grab Jesu könnt ihr nicht besichtigen, weil er kein Grab hat mehr. Er ist auferstanden. Und viele von euch wissen doch, was geschehen ist. Das hat sich doch hier in Jerusalem ereignet. Das ist nicht im Winkel passiert. Ihr wisst, dass wir die Wahrheit sagen. Jesus ist der Retter. Und die Reaktion auf diese Predigt des Apostels Petrus ist überwältigend. Vielen geht es wie ein Stich durchs Herz. An diesem Tag bekehren sich 3000 Menschen. Mindestens 3000 Menschen bekehren sich zu Jesus Christus. Kehren um und sagen, wir brauchen Vergebung unserer Schuld. Wir brauchen, dass Christus für uns gestorben ist. Wir wollen ihm allein vertrauen. Natürlich gab es in der Gemeinde von Anfang an, auch das lesen wir dann in der Apostelgeschichte, es gab Widerstände, es gab innerhalb und außerhalb der Gemeinde Probleme, es gab Streitereien, es gab Angriffe, es gab dann auch Verfolgung, es gab Sorgen, es gab Rückschläge. Das gehörte von Anfang an alles mit dazu. Es gab Krach unter Mitarbeitern, es gab Schuld, aber der Anfang war gemacht. Und seitdem breitet die Gemeinde des auferstandenen Jesus Christus sich aus. Über die ganze Welt. Unwiderstehlich. An ganz verschiedenen Orten. In ganz unterschiedlichen Größenordnungen. Und am Ende des ersten Jahrhunderts gibt es bereits ein ganzes Netz von christlichen Gemeinden, das sich bis nach Europa erstreckt. Am Ende des ersten Jahrhunderts bereits. Wir in Hannover wollen heute am Gemeindegeburtstag eine Schwestergemeinde besuchen in der Türkei. Die Gemeinde liegt in der Stadt, die heute Alazehir heißt. Früher nannte man sie Philadelphia. Diese Stadt war äußerlich ziemlich klein und diese Gemeinde war äußerlich auch ziemlich klein. Aber es war eine Gemeinde mit Perspektive. Das hat Jesus Christus dieser Gemeinde selber bestätigt. Und wir wollen jetzt hinsehen und fragen, woran lag das? Woran lag das, dass diese kleine Gemeinde eine große Perspektive hatte? Das wünschen wir uns auch für unsere Gemeinde. Eine große Perspektive, die Jesus uns schenken will. Heute am Pfingsttag wünschen wir uns das mehr denn je. Und so lassen Sie uns nun für ein paar Minuten nach Philadelphia gehen. Kleinasien, die Gemeinde gehörte zu jenen 7 Gemeinden, die einen ausdrücklichen Brief des auferstandenen Jesus Christus erhielten. Der schon erhöhte und auferstandene Herr hat ja 7 speziellen Gemeinden einen Brief schicken lassen gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Etwa 95 nach Christus, da lebte noch einer der Apostel, nämlich der Apostel Johannes. Und der hat, als er im Exil auf der Insel Patmos war, diese Briefe von Jesus diktiert bekommen. Das sind also Texte, die zu den wenigen Texten gehören, die wirklich wortwörtlich dem Schreiber in die Feder diktiert worden sind. Das ist Originalton von Jesus selbst, den wir hier lesen können. Jesus schreibt an seine Gemeinden. Und das, was er dort sagt, bezieht sich zunächst in der historischen Situation auf die Gemeinde in Philadelphia. Aber es gilt, wie wir dann am Ende sehen, allen Gemeinden, alle sollen es hören. Und darum auch wir heute Morgen in Hannover. Lesen wir also diesen Brief von Jesus und Sie haben den auf Ihrem Gottesdienstzettel auch abgedruckt. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige. Das ist so die Selbstvorstellung von Christus. Der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald, oder man könnte auch übersetzen, ich komme plötzlich. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel her niederkommt von meinem Gott, und meinen Namen den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du deinen Gemeinden Briefe geschrieben hast. Und wir bitten dich, lass uns doch als Gemeinde hier in Hannover erkennen und verstehen, was du uns mit diesem Brief sagen willst. Amen. 3 Kennzeichen finden wir hier an dieser Gemeinde. Und das erste Kennzeichen können wir überschreiben mit den Worten, die kleine Kraft. Die kleine Kraft. Jesus nennt die Situation dieser Gemeinde ungeschönt beim Namen in Vers 8. Er sagt, du hast eine kleine Kraft. Und die menschliche Gleichung, die man daraus macht, lautet oft kleine Kraft, kleiner Mut. Wir lassen uns schnell von äußeren Zahlen beeindrucken und irritieren. Und wenn wir sehen, dass wir nicht so viele sind, dann sagen wir schnell, ach, ob sich das so lohnt. Und so sagt der Herr Jesus, du hast zwar eine kleine Kraft. Und sicherlich war Philadelphia auch von diesem Problem angenagt, dass sie sich oft als kleine Minderheitengemeinde gefühlt haben. Aber diese falsche Gleichung, kleine Kraft, kleiner Mut, konnte sich bei ihnen nicht durchsetzen. Dafür sorgt Jesus mit diesem ganz speziellen Brief. Und wenn er sagt, du hast eine kleine Kraft, dann ist das keine Kritik, ausdrücklich keine Kritik, sondern das ist einfach die Feststellung einer Tatsache zunächst mal. Die allermeisten anderen Gemeinden der Sendschreiben werden von Jesus kritisiert, nicht nur, aber auch. Der einen Gemeinde sagt Jesus beispielsweise, du hast die Liebe zu Jesus verloren. Der anderen Gemeinde sagt er, du lässt einfach Irrlehren zu in deinen Reihen und tust nichts dagegen. Einer dritten Gemeinde sagt er, du bist lau geworden. Das Feuer deines Dienstes für Christus ist erloschen. Bei dir regiert nur noch das Mittelmaß. All das sagt er den Leuten in Philadelphia nicht. Er stellt einfach fest, du hast eine kleine Kraft. Und die Gemeinde hat es schwer. Und damit ging es der Gemeinde ähnlich wie der ganzen Stadt, in der diese Gemeinde sich behaupten musste. Aller sie hier, das hatte eigentlich eine gute strategische Lage, geostrategisch. Das lag im Dreiländereck zwischen Mysien, Lydien und Phrygien, also Gebiet der heutigen Türkei natürlich. Diese Stadt Philadelphia war um 140 vor Christus von Attalus II. Gegründet worden, mit dem Ziel, einen Brückenkopf zu schaffen vom Osten zum Westen, von Europa in den Orient, vom Abendland zum Morgenland. Und man wollte die griechische Kultur ausbreiten. Die Barbaren sollten mit der hellenistischen Kultur erreicht werden. Es gab auch erste Erfolge. Etwa 19 nach Christus war die lydische Sprache weitgehend durch die griechische Sprache ersetzt worden. Und Philadelphia galt, man sagte das so, das Tor zum Osten. Wie Paris die Stadt der Liebe ist und Monaco vielleicht die Stadt des Luxus oder des Geldes, so galt eben Philadelphia als das Tor zum Osten. Das war ihr Markenzeichen. Sie lag an einer wichtigen Handelsstraße, diese Stadt. Die begann beim Mittelmeerhafen von Smyrna und erschloss dann den Osten. Es führte eine wichtige Postroute durch Philadelphia und versorgte das Römische Reich in seinen Ostprovinzen. Also hier kamen viele Leute durch. Und trotzdem, das ist wichtig zu wissen, war die Stadt zum Zeitpunkt des Briefes, also knapp 100 nach Christus, nicht gerade reich. Und dafür gab es einen ganz einfachen Grund. Etwa 80 Jahre vorher hatte in dieser Stadt ein schweres Erdbeben gewütet. Nun waren davon auch andere Städte betroffen gewesen, zum Teil sogar noch stärker, wie etwa Sardes. Aber hier in Philadelphia gab es besonders viele Nachbeben. Das war das Problem. Teilweise noch 2-3 Jahre später. Und seitdem hatte die Stadt ihren Ruf weg. Sie galt als ein unsicheres Pflaster. Ein schlechter Standort war Philadelphia geworden. Die Erinnerung an diese Nachbeben blieb lange frisch. Ja, und sogar viele eigene Bewohner zogen es vor, ihre Häuser zu verlassen und raus aufs Land zu ziehen, um sicher zu sein gegenüber weiteren Nachbeben. Und man verlegte sich dann auf Landwirtschaft, schaffte einiges mit dem Weinanbau, aber als Industriestandort war die Stadt gewissermaßen erledigt. Es herrschte große Unsicherheit dort. So, das war die Stadt. Und auch die Christen in dieser Stadt hatten es schwer. Sie waren klein, sie waren keine bedeutende Gemeinde, wie etwa in Ephesus oder in Sardes. Dort gab es schon viel größere, etabliertere Gemeinden, die einen Ruf hatten in der christlichen Szene damals. Philadelphia war äußerlich dagegen eher eine graue Maus. Du hast eine kleine Kraft, sagt Jesus. Es gehörten wohl noch nicht so viele dazu. Sie waren eher eine kleine Truppe mit einem bescheidenen Gemeindehaus. Die Zahl der verantwortlichen Mitarbeiter dürfte sich in Grenzen gehalten haben. Und auch die finanziellen Mittel waren wahrscheinlich nicht gerade üppig. Die Gemeinde machte auf den ersten Blick wenig von sich her. Und Jesus redet die Situation nicht schön. Du hast eine kleine Kraft, Philadelphia. Wodurch kommt jetzt die große Perspektive dieser Gemeinde zustande? Nicht durch Schönrednerei, nicht durch die Kraft des positiven Denkens. Wodurch? Überhaupt kleine Kraft, kleine Zahl, das ist in der Bibel zunächst mal überhaupt kein Problem. Das hatte der Herr Jesus doch selbst gesagt. Wenn Sie sich an Lukas 12, Vers 32 erinnern, da hatte Jesus seine Leute ermutigt und hatte gesagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Klein bedeutet noch lange nicht kleinkariert. Klein bedeutet auch noch lange nicht kleingläubig oder kleingeistig. In der Bibel ist zahlenmäßige Minderheit, wie gesagt, kein Problem und auch kein Ausweis für einen Mangel an Vollmacht und geistlichen Segen. Aber klein sein ist auch noch kein Wert an sich, kein geistlicher Wert. Man kann nicht sagen, je kleiner eine Gemeinde, umso geistlich konsequenter ist sie. Und man muss klein bleiben, wenn man dem Herrn treu nachfolgen will. Das kann man auch nicht sagen. Also, die kleine Kraft, das war das erste Kennzeichen. Aber Philadelphia hatte noch ein zweites Kennzeichen. Und dieses zweite Kennzeichen war die große Treue. Zweitens also die große Treue. Das sehen Sie wieder zunächst an Vers 8. Da sagt Jesus, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. An ihrer zahlenmäßigen Größe konnte die Gemeinde zunächst mal kurzfristig nichts ändern, aber es gab einen Bereich, da mussten sie Verantwortung wahrnehmen. Und Jesus bescheinigt ihnen, das habt ihr getan. Jesus bescheinigt dieser Gemeinde einen klaren Kurs. Und er macht das an drei Dingen fest. Und alle drei Punkte haben etwas mit Treue zu tun. Und darum ist das zweite große Kennzeichen dieser Gemeinde die große Treue. Da geht es zunächst mal um die Treue zu Gottes Wort. Jesus sagt hier in Vers 8 wörtlich, du hast mein Wort bewahrt. Und wenn wir dem Herrn treu sein wollen, ist das unser Maßstab. Es bedeutet, dass wir das Wort des Herrn treu bewahren. Und deswegen wollen wir das zuallererst sein. Wir wollen eine bibeltreue Gemeinde sein. Eine Gemeinde, von der der Herr Jesus sagen können soll, du hast mein Wort bewahrt. Und liebe Mitchristen, das versteht sich nicht von selbst. Überlegen wir mal, welche theologischen Einbrüche und Kursänderungen hat der Evangelikalismus in den letzten 15 Jahren erfahren? Und wie viele Glaubenswerke und wie viele führende Theologen und Missionsleiter, von denen man gesagt hat, die stehen fest. Das sind gewissermaßen die Orientierungspunkte der Christen in unserem Lande. Wie viele von denen haben ihren Kurs verloren? Wir sagen das nicht mit Selbstgerechtigkeit, sondern wir sagen das wirklich mit Tränen in den Augen. Was ist geschehen? Wie hat sich die Stellung zur Bibel an manchen Stellen geändert? Wie viel Kompromisse ist man eingegangen? Welche Aufweichungen hat es in der Ethik gegeben? Auch in evangelikalen Gemeinden und Jugendgruppen. Und deshalb ist es überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass wir das Wort Gottes treu bewahren. Und wir können das auch nicht aus eigener Kraft. Wir können das nicht, weil wir so toll und weil wir so entschlossen und weil wir so bibeltreu und weil wir so reformatorisch sind, sondern wir sind darauf angewiesen, dass der allmächtige Gott uns treu erhält. Und lassen Sie uns bitte immer wieder darum bitten und dafür beten und da auch aufeinander achten, dass wir wirklich die Treue zum Wort Gottes bewahren. Philadelphia bekommt dieses Zeugnis von Jesus. Du hast mein Wort bewahrt. Möge Jesus Christus auch uns als Gemeinde und als Einzelnen dieses Zeugnis immer wieder geben können. Und dann gehört zu dieser großen Treue noch ein zweiter Aspekt, nämlich nicht nur die Treue zum Wort Gottes, sondern die Treue zu Jesus als Person. Das gehört ganz eng zusammen. Schauen Sie mal, was Jesus hier schreibt. Er sagt dann in Vers 8, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und in der Bibel steht der Name immer für die Person. Der Name Jesu steht für alles, was der Herr Jesus uns bedeutet. Der Sohn Gottes, der Retter, der Menschgewordene, der Ewige. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und glauben Sie, das war eine harte Probe für die Leute in Philadelphia. Die haben sich in einem multikulturellen Umfeld befunden, das unserer Situation in keiner Weise nachstand, sondern das war wahrscheinlich eher noch schlimmer. Und in diesem multikulturellen Umfeld haben sie betont, dass Jesus Christus der einzige Retter ist. Dass Jesus Christus als einziger für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist. Dass Jesus Christus als einziger den Tod besiegt hat. Dass Jesus Christus als einziger leibhaftig auferstanden ist. Dass Jesus Christus als einziger der Richter ist, der das letzte Urteil über das Leben eines jeden Menschen sprechen wird. keine Institution, keine menschlichen Mächte und Instanzen, sondern allein der Herr Jesus Christus, wie die Bibel es sagt. So, das haben sie bekannt. Inmitten eines Wirrwarrs von Religionen, von Ideologien, von Kulturen haben sie für diese Wahrheit ihr Leben riskiert. Haben sie für Jesus selbst ihr Leben riskiert. Etwa 60 Jahre nach diesem Sendschreiben, so um 150 nach Christus, wurde der Bischof der Nachbargemeinde getötet, Polycarp. Bischof Polycarp, der Bischof von Smyrna, wurde um 150 nach Christus als Märtyrer hingerichtet. Und dieselbe Quelle, die uns von Polycarps Tod erzählt, die sagt noch etwas. Die sagt, dass damals auch 11 Menschen aus der Gemeinde in Philadelphia dabei gewesen waren, die mit Polycarp gemeinsam den Märtyrertod starben. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Also diese Haltung war auch 60 Jahre nach diesem Brief noch geblieben. Jesu Namen nicht verleugnet und das Wort Jesu, die Bibel, als das irrtumslose, unfehlbare Wort Gottes treu festgehalten. Und deshalb achtet der Herr Jesus so deutlich darauf, dass wir seinen Namen und die Bibel, sein Wort, nicht auseinanderreißen, sondern beidem treu sind. Die große Treue. Und dann gehört noch ein weiterer Aspekt zu dieser Treue, noch ein dritter Aspekt. Und das ist die Treue bis zum Ende. Das steht in Vers 10. Da sagt Jesus, du hast mein Wort von der Geduld bewahrt. Das klingt etwas unverständlich, aber man kann es auch so übersetzen. Du hast das Wort vom Harren auf mich bewahrt. Oder nochmal, du hast meine Aufforderung zum Dranbleiben beherzigt. Das ist Treue. Zur Treue gehört eben nicht, dass ich einmal den richtigen Kurs einschlage und dann läuft alles von selbst, sondern zur Treue gehört, dass ich beharre, dass ich dranbleibe. Zur Treue gehört, das ist doch in menschlichen Beziehungen genauso, der lange Atem. Dass ich bereit bin, mit einem Menschen durch dick und dünn zu gehen, egal wie er sich entwickelt, egal was alles passieren mag, darauf lege ich mich fest, wenn ich ihm das Versprechen der Ehe gebe. Treue. Und so sagt der Herr Jesus, sollen wir treu sein im Glauben, treu sein ihm gegenüber, treu sein in unserer Liebe zu seinem Wort. Es ist auffällig, wie häufig die Bibel diesen Aspekt betont. Etwa in Matthäus 10, Vers 22, da sagt Jesus, wer bis ans Ende beharrt, der wird gerettet. Und Jesus betont das und die Bibel betont das so häufig, weil Gott weiß, dass es immer wieder Durststrecken gibt. Es gibt Durststrecken im Leben jedes einzelnen Christen. Es gibt Durststrecken im Leben jeder Gemeinde. Das ist normal, das gehört dazu. Und auf solchen Durststrecken lernen wir, was Treue bedeutet. Der lange Atem, das trotzdem dranbleiben. Dann ist oft die Versuchung groß, dass wir aufgeben. Dass wir sagen, ach, bringt ja doch nichts, es ist ja doch so schwierig. Im Management gibt es einen Spruch, der besagt, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Ja, wenn Sie merken, es läuft gut, Sie haben Erfolg, dann gibt das so den nächsten Adrenalinstoß und dann klappt die Arbeit wie von selbst, dann kostet sie uns auch kaum Kraft, meinen wir oft, ja. Aber man kann diesen Satz auch umdrehen, nichts ist lähmender als der Misserfolg. Das stimmt dann auch oft in unserer Erfahrung. Wenn Sie den Eindruck haben, es geht nur zäh voran, dann wird die Arbeit schwer und schwerer. Und auch den Leuten in Philadelphia mag es manchmal so gegangen sein. In solchen Situationen haben sie dann die Treue mit dem langen Atem gelernt. Und so sagt es ihnen der Herr, du hast mein Wort bewahrt, du hast meinen Namen nicht verleugnet, du bist dran geblieben. So wie ein Missionar und seine Frau in Papua-Neuguinea, jahrelang hatten sie die Sprache erst gelernt der Menschen dort. Sie wollten ihnen ja die gute Nachricht von Jesus Christus in Worten mitteilen, dass Gott seinen Sohn auch für sie gesandt hat, um sie mit sich selbst zu versöhnen, um sie in den Himmel zu bringen. Und dann haben sie die Sprache gelernt und endlich konnten sie die Sprache auch anwenden und ihre Botschaft weitergeben. Aber es gab kaum eine Reaktion. Jahr um Jahr verging. Ein anderes Ehepaar kam dazu. Aber das andere Ehepaar hat nach einiger Zeit die Koffer wieder gepackt. Sie haben gesagt, hier bringt es nichts. Es bringt einfach nichts. Aber dieses alte Missionars-Ehepaar hat gesagt, nein, wir haben noch nicht die Freiheit, von Gott hier wegzugehen. Wir meinen, wir sollen hier treu sein. Wir sollen hier bleiben. Und dann, nachdem sie etwa 20 Jahre ihres Lebens in diesen Dienst investiert hatten, 20 lange Jahre, fand der erste Mensch dort zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und viele andere sollten dann später noch folgen. Du hast das Wort von der Geduld bewahrt. Treue mit langem Atem. Und darum bitten wir den Herrn, dass er uns zu solchen treuen Leuten macht, zu einer solchen treuen Gemeinde macht. Philadelphia bekam das Lob von Jesus nicht deshalb ausgesprochen, weil sie eine perfekte Gemeinde gewesen wären, weil sie eine Gemeinde gewesen wären, in der es nie Streit gab und in der nie Fehler gemacht wurden. Nein, das waren sie bestimmt nicht. Aber sie waren eine treue Gemeinde. Und so lassen Sie uns doch den Herrn darum bitten, dass wir das immer mehr werden. Eine treue Gemeinde, die große Treue, dass der Herr die uns immer wieder schenkt, die Treue zu seinem Wort, die Treue zu Jesus als Person, als dem einen einzigen Retter, den wir mitten in dieser multikulturellen, postmodernen Gesellschaft verkünden. Und dass wir diese Treue bis zum Ende, die Treue mit dem langen Atem, wirklich festhalten. Und dann können wir fest darauf bauen, dass auch das dritte Kennzeichen, das sich in Philadelphia fand, bei uns zu finden sein wird. Die kleine Kraft, die große Treue und drittens und letztens die offene Tür. Das ist hochinteressant. Wie leitet Jesus diesen Brief eigentlich ein? Er leitet ihn immer, diese Sendschreiben, mit einer Selbstvorstellung ein. Und in Vers 7 am Anfang stellt Jesus sich vor als der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der da zuschließt und niemand tut auf, der aufschließt und niemand schließt zu. Der Schlüssel Davids, das war im Alten Testament der Schlüssel zu den Schätzen des Königs. Und Jesus sagt, ich habe jetzt den Schlüssel Davids. Ich habe den Schlüssel zu den ewigen Schätzen des größten Königs. Und darum garantiere ich euch mit diesem Schlüssel eine offene Tür. Philadelphia hatte eine offene Tür. Das war zunächst mal die offene Tür zu Gott selbst. Die offene Tür zum Herrn Jesus Christus. Sie hatten ja die persönliche Verbindung zu seiner Person. Sie konnten zu ihm beten, obwohl Jesus nicht mehr auf der Erde war. Aber sie wussten erst da, das stimmt, was er an Himmelfahrt gesagt hatte. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und weil sie diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus hatten, hatten sie auch die persönliche Beziehung zu Gott dem Vater. Eine offene Tür zu Gott dem Vater. Und darum waren sie angeschlossen an den Reichtum und an die Herrlichkeit des Himmels. Du hast eine offene Tür und niemand kann sie zumachen, die offene Tür zu Gott. Aber es war auch noch eine andere Tür, die Jesus ihnen geöffnet hat. Und das war die offene Tür zur Mission. Das wünschen wir uns doch auch so. Hier in Vers 9, da stößt Jesus seinen Leuten diese Tür weit auf. Da sagt er, ich habe eine offene Tür für dich gegeben, niemand kann sie zuschließen. Und dann fährt er fort, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Ich will sie dazu bringen, dass auch sie kommen sollen. Also eine offene Tür haben, diese Redewendung, kennen wir vom Apostel Paulus auch. Und wenn Paulus das benutzt, dann meint er damit, es ist hier von Gott die Tür geöffnet, dass Menschen den Weg zum Glauben finden. Etwa in 1. Korinther 16, Vers 9 oder auch in Kolosser 4, Vers 3, da sagt Paulus, betet für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue, dass wir das Geheimnis Christi sagen können. Also offene Tür meint er immer, offene Tür zur Mission. Und genau das verspricht Jesus der Gemeinde hier in Philadelphia. Dieser Trupp, der ist zwar klein, aber er wird Großes von Jesus empfangen und Großes durch Jesus bewirken. Und ich kann mir vorstellen, als die Philadelphia-Christen diesen Brief bekamen, da haben sie vielleicht zunächst an eine Verwechslung gedacht. Da haben sie sich gesagt, Mensch, kann Jesus wirklich uns meinen mit dieser offenen Tür? Haben wir nicht vielleicht aus Versehen den falschen Brief bekommen, der eigentlich an ganz andere adressiert war? Kann ja sein, diese Perspektive, diese große Perspektive, die passt doch besser zu den großen Gemeinden in Ephesus oder in Sardes, aber nicht zu uns. Und dann haben sie wieder vorne auf den Absender gesehen und haben gesagt, nee, Jesus meint doch uns. Und wie gut hatte Jesus alles vorbereitet? Die Stadt Philadelphia hatte diese strategisch günstige Lage, das Tor zum Osten, die Postroute in die östlichen Provinzen, die Handelsstraße zum Mittelmeerhafen in Smyrna. Hier kamen viele Menschen vorbei, denen man das Evangelium sagen konnte. Und von hier aus konnte man auch wunderbare Missionsreisen starten. Es war alles vorbereitet. Und Jesus sagt, ich habe diese offene Tür für dich gegeben. Wie viele offene Türen schenkt der Herr uns hier in Hannover? Wie gut sind die Verkehrsanschlüsse, die wir hier genießen? Ein Flughafen 10 Autominuten höchstens entfernt mit wunderbaren Billigfluglinien. Eines der besten ICE-Netze, das es in ganz Deutschland gibt. Schnittpunkt all der Autobahnen von Norden nach Süden und Osten nach Westen. Gott hat auch uns in eine verkehrsstrategisch ausgesprochen günstige Lage versetzt. Und nicht nur in die Ferne sollten Sie gucken, sondern auch in der Nachbarschaft sollte sich etwas bewegen. Ja, auch einige aus der jüdischen Gemeinde werden sich zu Jesus, dem Messias, bekehren. Und diesen Vers 9 müssen wir noch kurz erklären, weil der sehr schwierig klingt. Da sagt Jesus, ich werde einige schicken aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht. Ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollten. Das müssen Sie wissen, in Philadelphia gab es eine starke jüdische Gemeinde. Und von dieser jüdischen Gemeinde wurden die Christen häufig unter Druck gesetzt. Dabei ging es gar nicht um menschlichen Streit, sondern es ging um den Kern des Evangeliums selbst. Die Christen sagten, der Jude Jesus Christus ist der Messias, er ist der Retter für alle Welt. Und sie konnten das schlüssig mit dem Alten Testament, mit der Bibel der Juden beweisen, weil Jesus die ganzen Vorhersagen des Alten Testaments über den Messias erfüllte. Aber den meisten Juden ging es wie Paulus vor seiner Bekehrung. Sie konnten das Evangelium Jesu einfach nicht ertragen. Und darum hielten sie den Sohn Gottes für einen Lügner und sie bekämpften seine Gemeinde als eine Lügengemeinde. Und deswegen nennt Jesus die eigenen jüdischen Volksgenossen hier, und das muss man mit aller Behutsamkeit sagen, aber es steht hier so, Jesus nennt die eigenen jüdischen Volksgenossen, die sich gegen seine Gemeinde wenden, hier Synagoge des Satans. Das ist ein hartes Wort. Und Jesus weiß, dass sie das nicht sein wollen. Deswegen schreibt er das auch mit großer Traurigkeit. Er sagt, sie sagen, sie seien Juden und sind's nicht. Sind's nicht wirklich. Warum sind sie nicht wirklich Juden? Weil ein wahrhaft gläubiger Jude im Sinne des Alten Testaments auch an den Messias glauben muss, von dem das Alte Testament wieder und wieder kündet. Eben an Jesus. Und den wollen sie auf keinen Fall akzeptieren. Und deswegen sagt Jesus hier das Gleiche, wie es auch Paulus gesagt hat. Es reicht nicht aus, von der Geburt her jüdisch zu sein, sondern bei Gott kommt es darauf an, dass du wirklich seinem Wort glaubst und seinem Messias, den er dir geschickt hat. Und Jesus sagt jetzt, seht her, sogar von dieser jüdischen Gemeinde, sogar von diesen Leuten aus eurem unmittelbaren Umfeld, die euch am härtesten zusetzen, werden einige kommen und begreifen, dass der Herr, den ihr verkündet, der wahre Retter der Welt ist. Und, so fährt Jesus fort, sie werden zu deinen Füßen niederfallen. Damit ist nicht gemeint, dass die neu bekehrten Juden nun die Christen verehren werden. Übrigens, viele der Christen waren Judenchristen in jener Zeit, also gewissermaßen Volksgenossen der Juden. Jesus meint nicht, dass die bekehrten Juden die Christen verehren werden, sondern sie werden den anbeten, der in der christlichen Gemeinde angebetet wird, Jesus. Und sie werden erkennen, sagt Jesus, dass ich dich geliebt habe. Sie werden sehen, dass du wirklich zu mir gehörst. Dass du wirklich Gottes Station in dieser Stadt bist. Sie werden das erkennen. Das ist die offene Tür, die Jesus seiner Gemeinde verheißt. Die Tür zu Gott selbst, die Tür zur Mission. Und dann ist da noch eine letzte Tür, die wir zum Schluss sehen wollen, die der Herr Philadelphia geöffnet hat und die er uns auch öffnen wird. Und diese letzte Tür, das ist die Tür in die Zukunft. Sehen Sie ganz zum Schluss, da öffnet Jesus dieser Gemeinde diese riesengroße Perspektive. Er sagt in Vers 11 zunächst, siehe, ich komme bald oder ich komme plötzlich, halte, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes. Und den Namen der Stadt meines Gottes Jerusalem und meinen Namen den Neuen. Das ist die offene Tür zur Zukunft. Wissen Sie, wer in Philadelphia wohnte, als Christ oder als Nicht-Christ? Der wusste, was Zukunftsangst bedeutet. Da war immer noch die Erinnerung an das große Erdbeben und an die Folgebeben. Das war alles noch nicht vergessen. Und die Stadt galt als unsicheres Pflaster. Und deswegen hatten ja viele Einwohner, ich sagte es vorhin, ihre Häuser verlassen und waren hinausgegangen in das umliegende Land, um etwas mehr Sicherheit für ihr äußeres Leben zu haben. Und vor diesem Hintergrund verspricht Jesus ihnen jetzt in Vers 12, wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Sie verstehen, was damit gemeint ist. Der Tempel, das ist ein Bild für die Gegenwart Gottes. Und Jesus sagt, so fest und stabil wie eine Säule im Tempel steht. Das kann man sich ganz plastisch vorstellen. Wir haben ja auch so ein paar kleine Säulen hier in unserem kleinen Tempel. Und nicht erschüttert werden kann durch ein Erdbeben. So fest und stabil, sagt Jesus, werdet ihr in meiner Nähe bleiben. Ihr sollt sein wie ein Pfeiler im Tempel und es soll euch nichts mehr von mir wegreißen und trennen können. Und dann fügt Jesus hinzu, und er soll nicht mehr hinausgehen. Aus der Stadt hatten seinerzeit einige rausgehen müssen wegen des Erdbebens. Aus diesem Leben werden wir früher oder später hinausgehen müssen. Aber wer zu Gott gehört, weil er Jesus Christus als seinen Retter anruft, der kann nie mehr von Gott getrennt werden. Er wird immer bei ihm bleiben, fest und unverrückbar wie eine Säule im Tempel, ewig, sicher und ewig geborgen bei Gott. Und dann wird Jesus die letzte Tür, die uns in diesem Leben noch im Weg stehen wird, die wird er auch souverän aufmachen. Und das ist die Tür des Todes. Auch für diese Tür besitzt Jesus den Schlüssel. Das hat er 2 Kapitel vorher gesagt, in Offenbarung 1, Vers 18, da hat er gesagt, siehe, ich war tot, aber ich bin lebendig. Und ich habe jetzt die Schlüssel der Hölle und des Todes. Jesus ist der große Schlüsselmann. Und wenn Jesus aufschließt, auch die letzte Tür, dann kann kein anderer mehr zuschließen. Was für eine Perspektive. Was für ein offener Durchgang in die Zukunft. Und das gilt hier nicht nur den Christen in Philadelphia, sondern das gilt für alle, die zu Jesus gehören. Und deswegen steht es am Ende des Briefs in Vers 12 nochmal, wer immer überwindet, sei es hier in Philadelphia, sei es auf der ganzen Welt, wer immer überwindet, der wird unverrückbar in Gottes Nähe bleiben. Und dann, als ob Jesus unsere letzte Unsicherheit auch noch vertreiben wollte, benutzt er am Ende noch ein allerletztes Bild für die Zukunft der Christen. Da sagt er am Schluss von Kapitel 12, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der neuen Stadt meines Gottes und meinen Namen den neuen. Das heißt, die Christen werden Gottes Namen tragen. Sie gehören ganz zu Gott. Und sie werden den Namen des neuen Jerusalem tragen. Das ist auch ein Bild für den Himmel. Sie gehören ganz in den Himmel. Wir haben dort Bürgerrecht im Himmel. Wir sind dort zu Hause. Wir werden es dort so gut haben, wie wir uns das jetzt noch überhaupt nicht vorstellen können. Und Jesus sagt, sie werden meinen Namen tragen. Das heißt, wir werden für immer bei Jesus sein, nahe bei ihm. Und wir werden ihn auch mit seinem neuen Namen kennenlernen. Das heißt, wir werden immer noch Neues von Jesus erfahren und entdecken und ihn immer besser kennenlernen, noch als wir ihn hier je gekannt haben. Was für eine große Perspektive eröffnet Jesus seiner Gemeinde. Die offene Tür zu Gott, die offene Tür zur Mission, die offene Tür zur Zukunft, ja, die offene Tür zum ewigen Leben. Es ist ein großes Vorrecht für uns, dass wir diesen Brief haben dürfen, liebe Gemeinde. Und das Beispiel von Philadelphia soll uns ganz viel Mut machen. Ja, wir haben eine kleine Kraft. Verglichen mit der kleinen Kraft, mit der wir mal angefangen haben, hat Gott uns sogar schon sehr viel geschenkt. Aber wir wollen darüber nicht stolz werden. Wir wollen immer wieder bedenken, nach menschlichem Ermessen sind wir in gewisser Hinsicht klein. Aber es kommt auch gar nicht auf die menschliche Größe an. Und wir freuen uns über alles, was der Herr uns an Zuwachs schenkt. Und wir sind dankbar, dass Gott so viele Wege nach vorne noch öffnen kann. Aber entscheidend ist nicht unsere Größe, sondern entscheidend ist das, was er an uns tut. Und lasst uns den Herrn darum bitten, dass er uns wirklich die große Treue schenkt, die Philadelphia ausgezeichnet hat. Dass wir seinem Wort treu bleiben, dass wir dem Herrn Jesus selbst ganz persönlich treu bleiben und dass wir die Treue wirklich durchhalten, die Treue mit dem langen Atem. Und dann dürfen wir uns darauf verlassen, dass er uns auch als Gemeinde diese offene Tür schenken und erhalten wird. Denn Jesus ist der große Schlüsselmann. Er hat den Schlüssel der Hölle und des Todes. Er hat den Schlüssel Davids. Er hat alle Schlüssel, die irgendwie für irgendeine Tür wichtig sind. Und nehmen Sie das so ganz persönlich mit. Wenn Sie in der kommenden Woche auch vor der einen oder anderen verschlossenen Tür stehen sollten, bei der Sie den Eindruck haben, sie lässt sich überhaupt nicht öffnen, versuchen Sie nicht, diese Tür mit eigener Kraft einzutreten, sondern vertrauen Sie dem Schlüsselmann. Rufen Sie Jesus Christus an. Er hat alle Macht und er hat versprochen, sich um unser ganzes Leben zu kümmern. Dafür wollen wir ihm ewig dankbar sein. Amen.